Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten Lounge. Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich hier am Rollhalt der Piste 26. Ich habe einen Slot bekommen. Christian, wie geht's dir? Hi.
Ja, hi, Fritz, ich bin auch wieder mit dabei und mir geht's gut. Ich stehe ebenfalls mit dir am Rollhalt und wir freuen uns, dass wir heute den Peter Ahlers zu Gast haben. Seines Zeichen Vorstandsvorsitzender vom DFS Fliegerclub, Deutsche Flugsicherung Fliegerclub. Und der wird uns mal so ein bisschen erzählen, A, was zu seinem Club und B, wie das alles mit der DFS zusammenhängt, Flugplatz Egelsbach und einfach mal so ein bisschen den Rahmen wie immer ein bisschen größer ziehen. Peter, stell dich doch einfach mal bitte vor.
Ja, moin zusammen. Ich bin, wie schon gesagt, der Peter Ahlers. Ich sitze zurzeit hier zu Hause in Mörfelden-Walldorf. Das ist gleich bei Egelsbach um die Ecke. Ich bin 1957 geboren in Bremen. Da seht ihr schon, ich habe schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Auch ein paar Jährchen in der Fliegerei.
Okay, und was ist so dein, kannst du vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen zu deinem fliegerischen Background, was du so gemacht hast bisher und vor allen Dingen, was du im Moment so im Club machst?
Ja, fliegerischer Background. Bei mir fing das ganze Thema Fliegerei an, 1978. 1976 bin ich in Hüttenbusch, das ist so kleiner Grasplatz nördlich von Bremen, angefangen mit der Fallschirmspringerei.
War ich 2 Jahre alt.
zu der damaligen Zeit habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert und auch abgeschlossen. Und 78, auch während meines Studiums noch, habe ich dann PPL gemacht in Florida. Und in dem Jahr bin ich auch Fallschirmlehrer geworden. Bei der Springerei bin ich 10 Jahre insgesamt dabei geblieben. Und ich habe dann nach meinem Studium in Bremen hat sich das so ergeben, dass ich Flugsicherung ganz cool fand und ich habe dann noch mal eine Ausbildung als Fluglotse begonnen. Also so ein bisschen das damalige Fliegerhobby schon zum Beruf gemacht. Bin 10 Jahre Fluglotse gewesen und bin dann aber in der Firma geblieben. Früher Bundesanstalt für Flugsicherung. Ich bin da richtig Beamter auf Lebenszeit gewesen. Die Flugsicherung wurde 93 ja privatisiert. Ab dann hieß es DFS. Und ich habe dann mich aber ins Management verabschiedet nach 10 Jahren, um neue Dinge zu machen und habe, glaube ich, in 12 verschiedenen Jobs gearbeitet, viel im internationalen Bereich, in der internationalen Koordination der Flugsicherung auch. Zuletzt war ich Leiter Simulation und Forschung. Im November bin ich dann in Altersteilzeit passiver Teil gegangen und, sag ich mal, durch diese berufliche Befassung mit der Fliegerei habe ich dann doch irgendwann abgegradet. Ich habe dann also 1994 erstmal ein Instrument-Rating gemacht und ich bin seit 18 Jahren Fluglehrer inzwischen. Ich fliege Single-Engine, Multi-Engine, ich habe ein US CPL, PPL. Ich bin Instrument-Instructor und aus den frühen Tagen oder so habe ich auch eine Kunstfluglizenz, auch wenn ich das nicht so aktiv betreibe, sondern nur gelegentlich. Das ist so das, was ich fliegerisch mache und das hängt auch alles natürlich ein bisschen zusammen mit dem beruflichen Weg, den ich gegangen bin.
Ja, definitiv. Also Respekt, Hut ab. Aber man kann schon sagen, dass die Fliegerei im Grunde so wirklich dann auch rückblickend dein ganzes Leben wirklich durchzogen hat, ne? Und auf wirklich extrem vielen Ebenen.
Ja, ich glaube an Zufälle im Leben. Es mag Menschen geben, die haben ganz klaren Plan schon, was sie werden wollen und welche Karriere sie machen wollen. Ich zur Flugsicherung kam, hat sich sicherlich auch ein bisschen zufällig ergeben, weil damals die Wirtschaft nicht so toll war für Volks- und Betriebswirte. Aber weil ich das einfach cool fand und das hat sich immer gegenseitig befruchtet. das private Hobby Fliegen und natürlich der Beruf, der auch als Manager schon viel mit Fliegerei auch zu tun hatte.
Ja, definitiv. Also ich glaube auch übrigens an Zufälle. Bin auch nicht eher so der Reißbrettplanungstyp, sondern ich glaube, das ganze Leben wird im weitesten Sinne durch Zufälle, durch Personen, die du triffst und Dinge, die sich daraus ergeben, eigentlich entschieden. Und also das ist definitiv auch so meine Haltung. Jetzt, wie ich angemoderiert habe oder was bei der Einleitung habe ich gesagt, dass du Vorsitzender vom DFS-Fliegerclub am Flugplatz Egelsbach bist. DFS-Fliegerclub, als ich das so gehört habe, beziehungsweise ich hatte das im Vorfeld auch schon mal gehört natürlich, aber denkt man immer so ein bisschen, okay, ja, die haben jetzt ihre eigene Flugabteilung, das heißt, es ist wahrscheinlich alles irgendwie Lotsen, die auch fliegen. Ich weiß natürlich, dass das inzwischen, oder ich weiß inzwischen, dass das nicht so ist oder nicht nur so ist, aber könntest du uns einfach mal vielleicht einen kleinen Einblick über den Verein geben, was ihr genau macht, wie groß ihr seid, wann, Infrastruktur, einfach mal so ein bisschen den Charakter und die Kultur eures Clubs?
Ja, kommen wir mal dazu, wo sind wir? In Egelsbach, das ist unser Heimatplatz. Und das Thema Infrastruktur, das greife ich mal als nächstes auf. Infrastruktur haben wir eigentlich überhaupt keine. Ich hatte neulich mal euren Podcast gesehen über den Club in Bielefeld. Das fand ich sehr beeindruckend, was da abgeht mit Cirrusfliegen und mit eigener Werkstatt oder so. Das haben wir gar nicht. Wir teilen unserem Flugplatz einen kleinen Briefingraum mit einem anderen Verein. Und ansonsten, wenn wir Infrastruktur brauchen, können die Räumlichkeiten der Flugsicherung benutzen. In Egelsbach am Campus von der Flugsicherung sind in Langen 2.500 Menschen, die dort arbeiten. Also das ist der weitaus größte Standort mit Hauptverwaltung, mit Akademie, mit Forschung und Entwicklung. Und da ist auch unsere Postadresse, nämlich am DFS Campus 1, 63225 Langen. Da kommt die Post hin, die wir bekommen, aber das ist letztendlich Infrastruktur, die wir nutzen, und sonst haben wir nichts außer dem Briefingraum, und der ist gemietet. Also das ist eine ganz andere Situation als in manchen Vereinen. Es gibt ja viele Vereine, denen gehört sogar der Flugplatz. Diese Situation ist in Egelsbach komplett anders. Da kommen wir noch dazu. Wir sind 122 Mitglieder Stand heute, und davon sind 79 Mitglieder, die den Status aktiv haben, aber das wisst ihr als Flieger, nicht alle, die den Status aktiv haben, fliegen auch wirklich regelmäßig. Also ich würde mal sagen, so 60% vielleicht oder zwischen 60 und 70% sind Personen, die wirklich regelmäßig fliegen.
Ich finde das eigentlich sehr schade. Also wer schon mal in Egelsbach war, Nähe zu Frankfurt ist optimal. Man ist eigentlich sehr flott in Frankfurt, man ist schnell in Darmstadt. Da gibt es den HFC noch von der Lufthansa, den Hanseatischen Fliegerclub.
Und eine Ringeltaube, ne?
Und eine Ringeltaube, genau. Da kann man sich dann auch nochmal schnell was verkaufen. Eisenschmidt ist ja auch ansässig am Club, am Platz. Peter, glaubst du, dass da noch ein bisschen was passiert, infrastrukturtechnisch in Egelsbach? Oder bist du jetzt momentan eher auf dem Standpunkt, das bleibt erstmal so?
Das Thema ist, der Flugplatz hat erstmal seit anderthalb Jahren einen neuen Eigentümer. Das ist eine Immobilienfirma aus Trier, die Trivo AG. Die wird da von der Infrastruktur sicherlich das eine oder andere noch bewegen. Wir sind aber wie viele Flugplätze drumherum bebaut. Also da wird nicht mehr so viel gehen außerhalb des Flugplatzgeländes. Also ich erwarte da keine größeren Änderungen. Da hat schon mal große Träume gegeben, aber wir müssen natürlich auch wissen, dass Egelsbach unterm Deckel des Luftraums Charlie in Frankfurt liegt und der Frankfurter Flughafen, wie du sagst, Fritz, wirklich nicht weit davon weg ist. Also die Möglichkeiten sind da begrenzt, und das ist auch so eine der Besonderheiten in Egelsbach.
Ich bin also schon ein paar Mal in Egelsbach gewesen. Ich bin unter anderem auch mal, ich glaube, 3 Tage waren es dort festgesessen gewesen, auf der Rückreise aus Tannheim von Tankosch. Da ging halt gar nichts mehr, da mussten wir runter in Egelsbach. Und da hang also so eine Suppe bei null Wind, Man hat also wirklich 3 Tage lang die Enden der Windräder da nicht mehr gesehen. Also ich kenne den Platz ziemlich gut, von daher alleine schon. Und bin aber auch schon ein paar Mal auch so da gewesen und bin da auch diverse Male mitgeflogen, bin mal mit einer King Air angeflogen und ich finde das immer ziemlich spektakulär da eigentlich, in Egelsbach anzufliegen, eben auch zum Beispiel durch die Windgeneratoren und solche Sachen. Und ja, für mich hat Egelsbach immer auch so ein bisschen so, ich sag mal, so ein Mythos für die allgemeine Luftfahrt, weil jeder, der mit Luftfahrtliteratur, allgemeine Luftfahrt groß wird, irgendwie ist immer Egelsbach so als der GA-Platz in Deutschland irgendwo vermerkt. Und das finde ich immer schon ganz spannend. Also das ist schon ganz interessant. Und da ist ja auch ein bisschen Luftfahrtindustrie drumherum. Ich erinnere mich, Röder Präzision ist ja auch da irgendwie noch oder sind noch oder so, glaube ich, da. Wie ist denn der letzte Stand da eigentlich? Weiß ich gar nicht.
Ja, in der Tat, das ist eins der Themen. Also Egelsbach ist der geschäftigste Verkehrsflugplatz für die allgemeine Luftfahrt in Deutschland. In den goldenen Zeiten, 70er, 80er Jahre, hat es 100.000 Movements gegeben pro Jahr. Da sind wir jetzt weit weg davon, aber in den letzten Jahren sind das auch so, ich glaube, über 70.000 Movements gegeben. Das ist schon sehr busy, der Platz. Warum ist das so? Ja, Rhein-Main, wir liegen mitten im Rhein-Main-Gebiet mit dem Flugplatz und an dem Flugplatz, einige habt ihr ja schon erwähnt, auf dem Flugplatz selber sind 5 Flugvereine, größere und kleinere, aber die größten, der Hanseatische Fliegerclub und der Frankfurter Verein für Luftfahrt, das sind Clubs mit 500 Mitgliedern. Die anderen sind alle ein bisschen kleiner, so wie wir. Dann gibt es 5 Flugschulen plus 2 Helikopterunternehmen plus einen ganzen Strauß von Wartungsunternehmen. Das größte Wartungsunternehmen ist Röder. Die machen Wartung für Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt als Wartungsbetrieb.
Motorüberholung, Gott sei Dank.
Genau, die haben aber noch eine andere Sparte und das ist die eigentliche. Die haben irgendwelche Transallteile gebaut für die Bundeswehr oder so. Also die haben Flugzeugteile gebaut als Zulieferer, auch für die Großluftfahrt und für Militär. Ja, und wie gesagt, da sind eine ganze Reihe Unternehmen, dann Eisenschmidt, die Ringeltaube und. Und das macht das Ganze sehr geschäftig, aber es ist auch eben anonym. Es ist kein Platz wie Bielefeld oder Wilhelmshaven oder hier Michelstadt oder kleine Gastplätze oder so. Das ist eine große anonyme Geschichte. Und für so einen Verein, wie wir es sind, wir konkurrieren auch alle um Mitglieder und Flugschüler.
Ist das so, ja?
Ja. Also wie
Ja, das
Vereine
glaube ich.
Mitglieder
Ja,
gewinnen
das
heute,
glaube ich.
nach unserer Erfahrung, geht das alles sehr, sehr viel übers Internet. Die gucken sich die Webseiten an von den entsprechenden Vereinen, die an Fliegerei interessiert sind. Und die wissen dann auch schon sehr viel und die wissen teilweise schon die Flugstundenpreise. Also die haben da eine Auswahl, wo sie hingehen können, wenn sie in Egelsbach fliegen möchten. Und das Verhältnis ist so, uns ist allen bewusst als Vereine, dass wir Konkurrenten sind, auch um Flugschüler und Mitglieder, aber wir kooperieren trotzdem. Uns ist auch bewusst, dass wir in gewissen Dingen zusammenhalten müssen und voneinander lernen können. Deswegen, es gibt einerseits einen Nutzerausschuss für den Flugplatz. Und zum anderen, über die Ausbildungsleiter und die Vereinsvorstände unterhalten wir uns auch immer. Und sag ich mal, Sicherheitskultur ist es so, wenn irgendein Verein ein Sicherheitsproblem, irgendeinen Schaden am Flugzeug oder etwas Außergewöhnliches hatte oder die Dinge hatten, von denen man lernen kann, dann bleibt das nicht intern, sondern dann geht das auch an die anderen Vereine und wir versuchen alle voneinander zu lernen, um eben die Sicherheit auszubauen.
Also so eine offene Fehlerkultur auch. Kann man
Ja,
das so
soweit das
sagen?
möglich ist, ne? Aber da gibt's dann keine Vereinsgrenzen, wo man sagt, das ist jetzt unser Ding oder so, sondern wenn was ist, dann informiert man sich gegenseitig und man versucht auch, sich gegenseitig zu helfen. Aber wie gesagt, das ist eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist natürlich auch, dass ja alle Fliegervereine, wie übrigens alle anderen Vereine auch, hier auch Nachwuchs brauchen. Wenn die Älteren irgendwann gehen oder gerade in der Fliegerei ist unsere Erfahrung, vielleicht liegt es am Rhein-Main-Gebiet, wir haben viele engagierte junge Mitglieder, die aber dann nach ein paar Jahren weggehen, einfach aus beruflichen Gründen, weil das Leben bis heute nun mal so, dass in vielen Berufen die Leute, die Karriere machen, die ziehen weiter in die andere Stadt und damit verlassen sie den Verein. Ja, und neben den Altersabgängen, wir brauchen also immer auch Nachwuchs, Pilotinnen und Piloten.
Ja, aber das ist genau das, was du sagst. Auch dieses Zusammenarbeiten und eben nicht nur so, das ist meins, das ist deins, sondern über den Teller gucken von Verein zu Verein. Das haben wir also hier bei uns in Ostwestfalen jetzt inzwischen auch. Denn ich denke, die letzten Endes ist ja die Community, die wir haben, die ist ja im Vergleich zu vielen anderen relativ klein. Und ich glaube, wir haben es dazu mit relativ kostspieligen Dingen zu tun, was den Betrieb von Flugzeugen und so angeht. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass man auch einfach miteinander arbeitet, statt gegeneinander. Und das ist also jetzt zum Beispiel bei uns in Ostwestfalen auch so. Wir haben sehr gute Beziehungen nach Porta, nach Oerlinghausen. Teilweise kommen die zu uns in die Werkstatt, lassen ihre Flugzeuge warten und solche Sachen. Und da versucht man sich einfach gegenseitig zu helfen und für alle im Grunde das Beste rauszuholen.
Ja. Also das ist hier definitiv so. Es gibt ja auch den geprägten Begriff der Fliegerkameradschaft. Und den findet man, finde ich, auch durchaus noch in der Fliegerei. Ich meine jetzt nicht speziell in Egelsbach, sondern es ist oft so, wenn man irgendwo mal strandet mit dem Flugzeug, hat ein technisches Problem oder so. Es wird einem eigentlich immer geholfen und das ist eine ganz andere Geschichte als heutzutage beim Autofahren oder so. Das ist alles kommerzialisiert. Definitiv. Und man fühlt sich auch so ein bisschen wie in einer Family und man wird irgendwo überall aufgenommen.
Ja, das ist also ganz klar, auch wenn bei uns in Bielefeld irgendjemand strandet oder so, da stehen sofort 5 Mann bei Fuß und helfen und machen und tun und da wird telefoniert und also das ist definitiv so und das ist ja auch ein Aspekt bei der Fliegerei, den es halt ausmacht. Ich sag mal so, das Schöne ist, du triffst halt Leute, die haben irgendwie so ein Level oder eine Basisbegeisterung und die ist die, ja, ich sag mal, das ist so ein bisschen der Boden für alles Weitere und daraus ergeben sich meistens echt sehr, sehr schöne Sachen.
Ja, das sehe ich auch so und das ist, wenn wir das mal wieder projizieren auf unseren Verein, für mich ist ein Verein nicht die Summe des Materials oder die Summe der Infrastruktur, wobei natürlich auch wichtig ist, da können wir gleich drüber sprechen, auch nochmal mit was für Flugzeuge man so hat, aber ein Verein, das sind die Menschen, die da sind. Ja, und die Begegnungen, die ein Verein ermöglicht, die man vielleicht sonst nicht hätte. Und das ist bei uns, ihr hattet ja auch mal gefragt, ist das nur für DFSler? Nein, der DFS-Liga-Club ist eben nicht nur für DFS-Angestellte, also es ist keine Betriebssportgruppe. Das wäre auch für mich nichts.
Das ist eigentlich, also DFS, um das nochmal klar zu sagen, DFS-Liga-Club ist quasi nur der Ursprung einfach.
Ja, können wir gleich auch nochmal kommen zur Historie, wie das entstanden ist. Aber der DFS-Liga-Club, der ist also offen für alle. Man muss nicht DFS-Mitarbeiter sein, sondern wir sind ein ganz normaler Fliegerverein, ein gemeinnütziger Fliegerverein, eingetragener Verein, wie viele andere auch. Und wir haben außer DFS-Leuten, sind wir ein ganz bunt gemischter Haufen, ne? Gerade aus dem Rhein-Main-Gebiet. Hier gibt es natürlich viele Banker, hier gibt es Unternehmensberater, ITler. Ja, das ist hier in sehr großer Zahl bei uns vertreten. Es gibt Beamte bei uns, wir haben Ärzte, Ärztinnen, wir haben Studenten, wir haben Künstler, Musiker und wir haben auch ein paar Linienpiloten, die also bei den einschlägigen Airlines hier fliegen, die bei uns liegen. Das ist nämlich nicht so, dass die Lufthansa-Piloten alle beim HFC fliegen und die Fluglotsen alle im DFS-Fliegerclub sind, sondern es sind auch ein paar Lufthansa-Piloten, die bei uns eben im Verein sind. den es bei uns besser gefällt. Und es gibt auch Fluglotsen, da fliegen natürlich eine ganze Reihe von den Fluglotsen auch. Die verteilen sich aber auf alle Vereine, die es in Egelsbach gibt und insbesondere aber drumherum, die jetzt nicht so zentral wohnen, die fliegen, die DFSler, die fliegen halt auch in Gelnhausen oder in Aschaffenburg, in Worms, in Mainz und eigentlich überall drumherum oder auf den kleinen Segelflugplätzen, die es hier gibt im Taunus zum Beispiel. Ja, aber diese Vielzahl verschiedener Menschen, die sich doch zusammenfinden für ein gemeinsames Hobby und das hat natürlich auch eine soziale Komponente, man fliegt ja miteinander wohin oder man trifft sich, das macht das aus und das macht unheimlich viel Spaß. Und ich habe schon in der Fliegerei sehr, sehr viel großartige Menschen kennengelernt, zu denen ich sonst nie in Kontakt gekommen wäre. Wo es ein bisschen hakt, ist, wir haben nicht genug Damen. Ja, der Anteil der Frauen bei uns, aber das in anderen Vereinen auch so, der liegt zwischen 5% und 10%. Und da würde ich mir mehr
bei
wünschen.
Bei uns wird es gerade ein bisschen besser, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, da müssen wir noch aktiver für werben. Und ich werde meine Vereinsdamen mal fragen, wenn die wichtigen Aufgaben gemacht sind, die gerade anliegen, ob wir da nicht nochmal eine Initiative starten, dass zumindest jeder eine Freundin anschleppt oder so.
Also ich habe es ja in einem anderen Podcast schon mal angerissen, da machen wir auch nochmal eine eigene Sendung drüber. Meine Frau macht ja gerade einen Pinch-Hitter-Kurs. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal angeboten habt. Also dieses Schnupperfliegen, erweitertes Schnupperfliegen für Leute, die häufig in Kleinflugzeugen mitfliegen. Und da haben wir jetzt das erste Mal haben wir das aufgelegt in Bielefeld. Da sind jetzt direkt 11 Leute dabei. Der Großteil sind Mädels. Und da bin ich sehr optimistisch, dass da auch am Ende welche bleiben, die einen Schein machen werden. Also das scheint mir ein gutes Instrument zu sein. Das nur so mal.
Also wir haben das selber noch nicht in Eigenregie gemacht, aber ich weiß, ein Verein in Egelsbach, der macht das auch regelmäßig. Wir machen das eher auf individueller Basis, wenn jetzt ein mitfliegender Partner oder Partnerin sagt, ich will aber mal verstehen, worum es da geht und notfalls mich vielleicht retten können oder so. Das machen wir auf individueller Basis. Aber in der Tat, das ist für einige auch ein Einstieg.
Definitiv. Okay, also ich kann Mitglied werden, auch wenn ich Fußgänger bin. Das haben wir jetzt rausbekommen. Peter, wie sieht das denn gerade bei euch momentan mit diesem beliebten Thema Arbeitsstunden aus? Muss man die bei euch leisten?
Das ist bei uns gar nicht beliebt. Deswegen gibt's das auch nicht.
Wie bei uns gibt's das auch nicht.
In der Vereinsgeschichte hatten wir auch mal sowas, das liegt aber lange zurück und natürlich wollen die Leute lieber fliegen als arbeiten und da wir aber eben in einer besonderen Situation sind, wie wir vorhin schon besprochen haben, dass wir keine große Infrastruktur haben, können wir auch darauf verzichten. Wenn man natürlich ein Verein ist, der einen Flugplatz in Gang zu halten hat, dann wird es wahrscheinlich nicht ohne Arbeitsstunden gehen, weil kein Flugverein so viel Geld hat, dass er alles kommerziell beauftragen kann. Aber das brauchen wir nicht. Wir hatten jetzt ganze Zeit mal ein Waschdienst, dass die Mitglieder angehalten waren, zum Flugzeugwaschen zu kommen, zweimal im Jahr. Das hat sich dann aber auch gezeigt, dass wir jemanden Gutes gefunden haben, der das sehr professionell die Flugzeuge reinigt. Wir haben das in professionelle Hände gegeben, also null Arbeitsstunden.
Peter, wenn man bei euch jetzt als Fußgänger seine fliegerische Karriere angefangen hat zu beginnen, wie viele Controller sitzen denn jetzt bei euch in Langen, die bei euch mal als PPLer angefangen haben? Gibt es das überhaupt?
Also, mir ist nicht so richtig bekannt, der Weg vom PPLer zum Controller. Den gibt es auch. Aber wir haben es eher einen umgekehrten Fall, dass eine ganze Menge junge Menschen, die Fluglotsen werden wollen und in Langen an der Akademie sind, dann auf den Geschmack kommen und fliegen lernen bei uns. Da kommen auch einige im DFS-Fliegerclub. Es gibt natürlich die Gilde der Fluglotsen, die rekrutiert sich natürlich durchaus aus einer großen Anzahl von Menschen, die mit der Fliegerei in irgendeiner Weise zu tun gehabt haben. Heutzutage ist es nicht mehr so wie früher, da heutzutage kommen einfach viele Fluglotsen oder die Fluglotsen werden wollen vom Arbeitsamt, die sagen, wo wäre denn mal einen schönen, sicheren Job und wo kann ich viel Geld verdienen? Da verdient man ja durchaus gut als Fluglotse.
Aber da war ja auch noch der DFS-Test dazwischen geschaltet.
Ja,
ne?
Ja, den muss man natürlich irgendwie hinter sich bringen. Das ist übrigens der gleiche wie bei der Lufthansa, der Test, der Aufnahmetest.
Genau.
Der ist auch bei der DLR in Hamburg.
Echt? Das wusste ich noch gar nicht.
Bis genau, auf, der DLR-Test so rum, ja.
Bis auf ein paar medizinische Sachen, eins zu eins der gleiche Test. Ich weiß, weil ich habe beide gemacht, aber das ist viele Jahre her. Aber zu meinen Zeiten war das noch viel ausgeprägter. Ich war als ich Fluglotse lernte, das war ein Fachhochschulstudium, da war ich in einem Doppelkurs mit insgesamt 30 Personen und von den 30 hatten 28 mit Fliegerei zu tun. Also die waren entweder Modellflieger, Segelflieger oder hatten PPL oder der Onkel arbeitete am Flughafen oder der Vater war mal Fluglotse gewesen oder beim Militär Flugberater oder so. Also da gab es wirklich nur zwei Personen, die bisher gar nichts damit zu tun gehabt hatten. Also es gab in den vergangenen Zeiten sehr, sehr viele Menschen mit Affinität zur Fliegerei oder mitten bereits im Flugschein, die dann Fluglotsen geworden sind, aber auch in andere Berufe der Flugsicherung gegangen.
Thema Flotte. Mich würde gerne mal interessieren, was hatte DFS für Flugzeuge im Hangar stehen?
Wir sind da zurzeit ganz konservativ. Wir haben drei Piper und eine Cessna. Also wir haben zwei Piper 28, Archer 2, ältere Damen auch schon, aber in sehr, sehr guten Pflegezustand. Und bei uns ist jedes Flugzeug quasi für IFA zugelassen. Das gibt es in diesem heutzutage nicht mehr so, die Zulassung für IFA. Aber die sind halt so instrumentiert, wie man es braucht. Und wir schulen mit denen noch IFA. Wir haben eine Cessna 172 SP. Die ist ein bisschen neueren Datums. Da steht 2005 oder so. Ein sehr beliebter Streckenflieger bei uns. Und wir haben.
Hat die noch King NAV 2 oder ist das schon eine G1000?
Nee, G1000, da kann ich auch noch was zu sagen. Da haben wir uns noch nicht rangetraut. Das ist eine Nummer, die ist ein bisschen schwierig für Vereinspiloten. Also Garmin 1000,
finde ich auch.
Da muss man sehr, sehr regelmäßig fliegen, mindestens ein, zwei Mal die Woche, und sich damit auszukennen, sonst ist es kontraproduktiv. Ich persönlich fliege manchmal Flugzeuge mit Garmin 1000, komme inzwischen auch einigermaßen da zurecht, aber ich habe oft gesagt, ich möchte in der 2-Mod keinen Notfall haben im Garmin 1000 drin, wo ich so viel zu tun habe, dann fallen mir die Menüs nämlich nicht mehr ein. Also das ist nicht...
Ja, ist extrem
ja, das ist nicht unbedingt der sicherheitsdienlich, aber wir machen natürlich auch einen leichten Upgrade der Flugzeuge mit modernen Systemen. Das heißt, wir haben also in jedem Flugzeug ein Garmin GPS drin, der neuesten Generation, GTN 650. Wir ersetzen die konventionellen Instrumente aus dem Sixpack, die auch mal kaputt gehen und die teurer sind inzwischen als elektronische Instrumente. Die ersetzen wir zurzeit durch G5 Instrumente. Haben wir fast auch jetzt durchgehend in der Flotte. Also die Dinge machen wir schon und das wird natürlich weitergehen, das elektronische Cockpit. Aber wie gesagt, direkt zum Garmin 1000 halte ich für sehr, sehr schwierig. Selbst bei jungen Leuten, die sehr, sehr IT-affin sind, ist das schwierig. Ja, und
da ist so ein bisschen Information Overkill. Und aber das ist so ein bisschen eigentlich genau der Weg, den wir in Bielefeld auch gehen. Also wir haben im Grunde auch die Flotte standardisiert, damals auf GNS 430 erstmal überall drin, in den Archers doppelt und so, dieses typische Set. Und gehen jetzt den nächsten Weg dann wahrscheinlich auch GTN oder so. Und bei den ganzen typischen Vakuuminstrumenten dann wahrscheinlich auch irgendwann G5 oder so. Aber das ist dann eigentlich auch gerade für den Vereinsbetrieb, glaube ich, eine recht gesunde Geschichte. Ne? Du hast dann im Grunde so das Beste aus beiden Welten, glaube ich.
Und da steht Sicherheit immer im Vordergrund. Und sag mal, wir haben auch, wir kennen doch ein paar Fachleute, die sich wirklich professionell mit Informationstechnologie, also Informations-Mensch-Maschine-Schnittstellen befasst haben. Wir haben einen Professor im Verein, der macht das in Darmstadt und der kann einem viel darüber erzählen. Und deswegen glaube ich, die Möglichkeiten, die sich eröffnen für Berufspiloten, die jeden Tag damit fliegen, das sind Garmin 1000 oder Heavy Dyne oder so natürlich toll. Die können das nutzen, aber Vereinspiloten, gerade die, die wenig fliegen, für die ist es einfach sicherer, ein bisschen anders daran zu gehen und diesen Weg verfolgen wir. Wir haben aber einen, wir sind doch mal ein Risiko eingegangen in den letzten Jahren. Wir haben Piper Aero, also ein Flugzeug mit Einziehfahrwerk. Da gibt's viele Vereinsfunktionäre, die sagen, das ist Gift, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das Flugzeug ohne Fahrwerk landet. Aber wir haben doch eine große Zahl von Piloten, die auch regelmäßiger und öfter fliegen und die auf über 50 Stunden kommen und eine ganze Reihe ATPLer und CPLer im Verein. Und da haben wir uns einfach entschieden, diesen Schritt zu wagen und haben vor ein paar Jahren ein Flugzeug mit Einziehfahrwerk gekauft. Das wird gut angenommen und klappt eigentlich bis jetzt ganz gut. Und mit einer sorgfältigen Einweisung und immer im Auge drauf, wer fliegt das Flugzeug, da denke ich, ist das machbar. Ich meine, Pech kann es immer mit jedem Flugzeug mal geben, aber wir halten das für machbar, dass man auch so ein Flugzeug im Verein betreiben kann. Und das ist besonders auch wichtig, weil wir ja IFAA-Schulungen machen und weil wir auch eine ganze Menge Leute haben, die dann weiter abreden zum CPL. Und dazu braucht man einfach ein Flugzeug mit Einziehfahrwerk.
Das ist interessant. Also wir haben nämlich auch regelmäßig die Diskussion in Bielefeld. Ich meine, der Fritz fliegt ja auch genau so ein Flugzeug. Ich die Cessna-Variante mit der Cardinal. Und wie gesagt, da gab es immer wieder auch mal so Fragen, 182 RG oder so. Aber eigentlich war dann immer auch so ein bisschen dieses Thema, genau das, was du gesagt hast. Naja, du kannst ein bisschen die Uhr nachstellen, ne? So wann der Tag kommt. Und finde ich gut, dass du da mal jetzt so ein bisschen Einblick gegeben hast, dass du bis heute zumindest das sehr positiv siehst.
Ich glaube, das ist einfach, wer umsichtig fliegt und vorsichtig fliegt, der vergisst in der Regel auch nicht, wenn er gut trainiert ist, und das Konzept verfolgen wir, dass die Leute wirklich mit geschlossenen Augen ihre Landing-Checklist hersagen müssen, und da ist immer Gear Down, Three Greens dabei natürlich, dann ist das keine unsichere Sache. Ich kann aber berichten, wir sagen immer, wenn drei Fluglehrer im Flugzeug sind, das ist ganz gefährlich. Ganz sehr gefährlich, weil da verlässt sich jeder auf den anderen. Und ich kann von einem Flug berichten, auch aus Egelsbach, Namen möchte ich allerdings nicht nennen. Da saßen ein Proband, glaube ich, für einen IFA-Checkflug oder für einen IFA-Prüfungsflug und zwei Fluglehrer in einem Flugzeug, und das Fahrwerk war trotzdem nicht draußen. Und die beiden Fluglehrer, also der Fluglehrer und der den Fluglehrer überprüft, der Fluglehrerprüfer, so, nee, Quatsch, zwei Prüfer waren's. Der Prüfer und der Prüferprüfer, die hatten nachher arge Schwierigkeiten, das zu erklären. Also das passiert eben auch Profis, und das sieht man auch aus dem Airline-Business. Ich halte die Gefahr, wenn man es vernünftig betreibt, nicht für größer.
Also bei unserer gibt's noch die Warnung. Wir haben noch die Warnung bei uns drin. Die sollte eigentlich gezogen drin, sein bei uns laut einem Bulletin von Piper. Das haben wir aber nicht machen lassen. Wir haben gesagt, nee, die Tröte bleibt einfach drin. Und ich bin ja auch ein ganz großer Freund von Checklisten lesen. Wenn ich also in die Platzrunde reingehe, dann habe ich immer schon die Checkliste mit auf dem Kniebrett, und dann gehe ich die Checkliste durch, und da kommt dann eben dann auch spätestens im Queranflug dann der Punkt, Gear down, three green lights.
Ja, und es ist auch bei mir, also auch nachdem ich jetzt retractable fliege, so short final ist halt wirklich nochmal wirklich deutlich mehr so ein final landing check, ne? So mal schnell den Blick schweifen lassen, was macht die Propellerverstellung, was ist mit Flaps, was ist mit Gear down und so. Das verinnerlicht man schon, und auch mal aus dem Fenster gucken, okay, ich sehe das Rad und so, aber ja, aber es ist passiert, man denkt
das
halt...
Das kannst du, das kann ich nicht.
Ja, ich glaube, ich kann das, ich kann das.
Muss ich rausgehen.
Ja, bei Neulingen auf Retractable Gear ist nach meiner Erfahrung das eher mal so, dass die erstmal vergessen, das Ding einzufahren, das Fahrwerk. Und dann wird geflogen, und dann denkt man immer, der gewinnt überhaupt nicht an Geschwindigkeit. Was ist denn los? Ja, und dann, wir haben das Fahrwerk noch gar nicht eingefahren. Ja, das ist so bei den Anfängern auf Einziehfahrwerk da oft der Fall. Ja, und dann mit der Tröte, was du sagst, Fritz, da gibt's auch die schöne Geschichte, wo dann einer ohne Fahrwerk auf dem Flugplatz landet. Ich glaube, es war Gandocke See und dann hinterher in Graben schlittert. Und der Flugleiter ist glücklicherweise nichts passiert, außer Blechschaden. Und der Flugleiter ihn fragt, ja, ich habe Ihnen doch gesagt, Sie haben das Fahrwerk nicht draußen. Habe ich Ihnen zweimal gesagt, sagt er, ja, da war so ein Horn, das war so laut, da konnte sie nicht hören.
Oh, ja.
Ich habe da den Controller nicht Gandocke See, Mann, das war mein Platz. Da waren wir mal zu Hause.
Ja, ich hatte Ende des Jahres hatte ich einen Nose-Gear-Failer im Anflug auf Bielefeld. Und das war das erste Mal, nachdem ich das Flugzeug jetzt habe. Und das ist dann schon noch eine etwas besondere Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber am Ende alles gut gewesen, nochmal gecycelt und mit Überflug und Tower und so dieses Programm halt. Aber es ist halt schon erstmal ein komisches Gefühl, ne? Dann gingen sie natürlich dann auch in die Werkstatt und aufgebockt und alles. Haben wir danach auch die Ursache gefunden. Aber das ist einfach ein, ja, wenn man dann neu ist, sag ich mal, in dem Metier, man fliegt zwar lange, aber in dem Metier ist man dann neu, das ist dann schon erstmal ein bisschen komisch, ne? Mein Sohn saß neben mir, der guckte mich ein bisschen komisch an und aber es, ja.
Ja, das, ja, ich glaube auch, also die Ruhe dann da zu bewahren, aber wenn man natürlich dann auch noch Familienmitglieder mit dabei hat, ist das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer. Peter, du
ja,
hattest
definitiv.
So ein bisschen schon angerissen, das Thema IFA-Ausbildung. Ich erschließe daraus, dass es bei euch eine ATU gibt im Verein, dass ihr ausbilden dürft. Ihr bildet wahrscheinlich auch IFA aus. Habt ihr da eventuell eine Kooperation mit einer anderen Flugschule, weil du das ja im Vorfeld auch angesprochen
ja,
hattest?
Ja, das ist beim IFA so. Es gibt ja mit der EASA seit einigen Jahren die Möglichkeit, im Prinzip auch privat IFA erstmal zu schulen, und zwar zu einem bestimmten Teil. Das war in einem eurer Blogs auch mal erklärt worden von einem der Kollegen. Man ja, darf genau. Also 30, 45 Stunden braucht man für Single Engine IFA. Davon darf man 30 Stunden mit einem freien Fluglehrer fliegen. Der muss nicht mal Mitglied eines Vereins sein, dieser Fluglehrer. Der kann 30 Stunden mit einem IFA fliegen und dann muss man aber die restlichen 15 Stunden in einer ATO, die eine IFA-Zulassung hat, machen. Der DFS-Fliegerclub ist eine ATO, schon ganz, ganz lange, eigentlich schon immer gewesen. Wir haben schon immer ausgebildet von den Anfangstagen an. Aber allerdings als Vereins-ATO schulen wir PPL, Nachtflug und früher gab es ja noch CVFR, das gibt es ja nicht mehr. Aber das ist also die WFA-Geschichten, dafür sind wir zertifiziert. Für einen Verein ist es schwierig, eine ATO für IFA-CPL-Ausbildung zu kriegen, weil dazu brauchst du hauptamtliches Personal. Ja, da braucht man einen hauptamtlichen Quality Manager, einen hauptamtlichen Safety Manager, einen Head of Training und so weiter und so fort. Also das IFA, was wir machen die ersten 30 Stunden im Verein auf unseren Vereinsflugzeugen und haben eine Kooperation mit der IFA-Flugschule in Reichelsheim. Das ist hier ein bisschen nördlich von Frankfurt.
Der Wetterau.
Und in der Wetterau, genau. Und die letzten 15 Stunden, die werden dann von den Fluglehrern und unter dem Dach der IFA-Flugschule Reichelsheim gemacht. Da wird in der Regel auch die Theorie gemacht, weil dazu sind die Vereine zu klein oder wir haben zu wenig IFA-Flugschüler, um Theorielehrgänge aufstellen zu können. Ja, also das ist die Kooperation, so wie sie passiert. Und wir haben zwei Vereinsflugzeuge auch unter dem Dach der IFA-Flugschule zugelassen, was den Vorteil hat, die IFA-Ausbildung kann von der ersten bis zur letzten Flugstunde auf unseren Vereinsflugzeugen stattfinden. Wir haben drei IFA-Fluglehrer im Verein. Zwei davon sind auch zertifiziert in der IFA-Flugschule. Also wir können das durchgängig, die Ausbildung dann auch zu Ende machen.
Wie siehst du das, die ganzen Veränderungen, die es jetzt in der letzten Zeit, die wir ja auch in der einen Podcast-Folge entsprechend besprochen haben, was ist dein Eindruck? Hat das Ganze dem Thema einen gewissen Schub gegeben oder wie würdest du das im Moment beurteilen?
Ich glaube schon. Also früher, da war das wahnsinnig schwierig, IFA zu kriegen. Das ist schon eine aufwendige Ausbildung, genau wie CPL. Und das Erste ist, das muss man wirklich sagen, auch wenn man oft über Behörden nicht so positiv redet, da hat sich einiges getan, auch mit der EASA. Da sitzen kluge Leute, die versuchen, das alles ein bisschen leichter zu machen für uns und ein bisschen schlanker zu machen und ein bisschen machbarer, ein bisschen praxisorientierter.
Bisschen mehr
genau,
USA.
Ganz so weit wie in den USA sind wir noch nicht, aber auch da, das ist kein Schwarz-Weiß. Also ich habe in den USA gelebt, ich habe auch Verwandte da. Auch die haben ihre Bürokratie, die nicht schön ist. Und auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber natürlich bei der FPA, die Ausbildung, die sind eher praxisorientiert. Also ich glaube, man geht da einen guten Weg.
Es ist als ein bisschen pragmatischer, ja. Hört man ja häufig, ne? Auch wenn man Flugzeuge betreibt.
Und
so
gerade, dass es dadurch möglich ist, im Verein mit dem IFA zumindest zu beginnen oder auch auf dem eigenen Flugzeug IFA zu schulen, das erleichtert vieles und das hat die ganze Sache gefördert und ich finde das gut, weil ich glaube, selbst wenn man jetzt als Hobby fliegt und gar nicht darauf erpicht ist, bei schlechtestem Wetter irgendwo hinzufliegen, die IFA-Ausbildung macht einen anderen Piloten aus einem. Also die Leute, die IFA gelernt haben, die gehen ganz anders mit den Flugzeugen um, die haben ein ganz anderes räumliches Vorstellungsvermögen, die haben eine ganz andere Professionalität und das dient auch wieder einerseits der Sicherheit und zum anderen dem stressfreien Fliegen. Also in meinen fliegerischen Anfangstagen, wenn wir da bei schlechtem Wetter fliegen mussten, weil wir irgendwie zurück wollten nach Hause, dann waren wir alle ganz nervös und das war ein großes Abenteuer oder so. Wenn man IFA fliegen gelernt hat, dann ist man da wesentlich entspannter. Also es macht mehr Spaß und es ist sicherer.
Ich glaube, es nimmt sehr viel Geschwindigkeit raus, wie du gerade sagst. Wenn das Wetter mal nicht so passt, naja, dann kann man eben, dann muss man nicht so genau auf die Wolken achten, wie es der Sichtflieger machen muss. Man muss natürlich klar auch schauen, ob das alles so klappt mit der Decision Height und mit der Decision Altitude. Aber wie du sagst, man geht ein bisschen ruhiger an die Sache ran. Wenn jetzt mal ein Regenschauer da irgendwo steht oder eine Front, dann kann man die eben besser umfliegen. Und ich glaube auch die Überwachung durch DFS ist ja auch nochmal ganz anders gegeben, wenn ich IFA fliege als VFA.
Ja, IFA fliegen ist in einem gewissen Maße, man muss viel lernen und muss sich wirklich damit befassen.
Ja,
man muss auch up to speed bleiben sozusagen. Aber auf der anderen Seite...
Aber See and Avoid ist quasi...
See and Avoid gehört nach wie vor dazu. Ja, wir fliegen ja in Lufträumen, wo andere fliegen und nicht in Flugfläche 280 oder 390. Aber ich nehme mal das Beispiel... Für uns ein beliebtes Fliegerland und auch eigentlich ein relativ unkompliziertes und fliegeraffines Land Frankreich. Da fliegen wir sehr viel und sehr gerne hin. Wenn man da mal so eine VFA-Karte nimmt, da gibt's so viel militärische Sperrgebiete und dies und das und komplizierte Luftraumstrukturen, dass es VFA immer ein bisschen komplizierter zu fliegen. IFA mache ich meinen Flugplan, die Flugsicherung sagt mir, wo ich lang fliegen kann. Brauche ich mich mit dem ganzen Kram nicht zu befassen. Also es hat ein Stück Einfachheit. Aber man muss es natürlich lernen und viel wissen und auch körren sein.
Ja, das stimmt.
Und was ich vielleicht auch noch erwähnen möchte, was ich oder wir unseren IFA-Flugschülern immer sagen, ihr seid hinterher nicht die Lufthansa. Ja, also dem Thema, ich kann bei jedem Gewitter und bei jedem Eis und muss mit meiner Geschäftsreise, ich fliege da so wie die Lufthansa und flieg auf jeden Fall, das ist nicht der Fall. Wer das glaubt, der ist sehr risikobereit oder der möchte sich gern umbringen. Ja, also was wir machen können mit den kleinen Flugzeugen, ist leicht Wetter-IFA, ja. Aber das eröffnet uns natürlich viele Möglichkeiten.
Es macht einfach, es ermöglicht am Ende schon mehr Flüge. Das hatten wir ja auch im Grunde schon in unserer Folge auch so herausgestellt. Aber es ist definitiv kein Freifahrtschein.
Ja. Und ich darf jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern als Hanseat. Kein Kapitän, kein Co-Pilot des Kranichs knallt durch ein Gewitter oder sonst irgendwie. Die sind da auch sehr sicherheitsbewusst. Also das machen die auch nicht. Die sind ja ohnehin bei der Hansa alle sehr auf Sicherheit bedacht. Also das gibt's einfach nicht. Also ich habe davon mal gehört, es gab einen Verkehrspiloten, der hat mal unterwegs ein Gewitter gesehen und hat dann zu seinem Co-Piloten gesagt, boah, da würde ich gerne mal reinfliegen, ich möchte mal wissen, was da so abgeht im Gewitter. Also sorry, aber wer so eine Aussage trifft, finde ich irgendwie, dass es
ja, für uns an den, sag ich mal, die ganzen Airlines, die haben natürlich heute eine ganz viel Technologie mit Wetterradar und so weiter drin, die sehen da viel mehr. Die meisten Kleinflieger haben gar nichts oder vielleicht mal ein Stormscope, ein paar Zweimotorige, die haben dann auch mal ein Wetterradar, aber das ist schon sehr selten. Ja. Und das ist eher der Fall, dass man versehentlich in Gewitter fliegt, weil eben diese Stormscopes, die sind auch nicht, also ich bin mit Stormscope schon geflogen, die haben toll die Hallen am Flughafen gezeigt, aber das Gewitter überhaupt nicht, wo ich dann durch bin.
Die Zelle war nicht zu sehen.
Ja, und was natürlich auch schön ist, gut, das kann man auch VFA, aber IFA, weil man eben durch die Wolken auch mal höher steigen kann. Die Erfahrung ist einfach, erstens, die Flugsicherung leitet einen gegenüber denen und gibt einem Verkehrsinformationen. Und in 6, 8 oder 10 oder 12.000 Fuß ist einfach viel weniger los. Also das der erhöht die Sicherheit dramatisch, weil wenn wir sehen, gerade im Rhein-Main-Gebiet, wie viel Flugzeugen man hier begegnet. Man muss wirklich sehr, sehr scharf rausgucken, damit es nicht zu einer Mid-Air-Collision kommt. Und das ist, wenn man da erstmal in Ruhe ist, eigentlich kaum gegeben. Ja, da fliegt keiner mehr. Ja. Gut, wir haben das auch mal gehabt. Ich habe mal da zweimal in 8000 Fuß bin ich mal so einem Motordrachen begegnet, wo der so offen auf dem Sattel sitzt und den Drachen so über sich hat. Aber das ist so ein Ausnahmefall. Normalerweise ist man da recht allein schon in den Höhen.
Das verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Ich habe in meiner Ausbildung, bin ich mit meinem Fluglehrer immer sehr hoch geflogen. Also wir haben immer versucht, je nachdem, wie wir geflogen sind, nach der Halbkreisregel 7,5, 8,5, 9,5 zu fliegen, um eben, wie du sagst, Peter, die Sicherheit zu erhöhen, um eben auch mehr Zeit zu haben, wenn der Motorausfall mal da sein sollte oder die Instrumente eben nicht im grünen Bereich sind, sich einfach Zeit zu verschaffen, sich ein Bild aufzubauen, was ist denn da eigentlich gerade los, was passiert da jetzt gerade bei mir im Cockpit, um das einfach sauber abzuarbeiten. Ich persönlich verstehe das nicht, dass die Leute so in 2.500, 3.000 Fuß fliegen, wenn sie eigentlich höher fliegen könnten. Oder das ist meine persönliche Meinung dazu.
Ja, ja und nein, Fritz. Du hast natürlich absolut recht mit dem, was du sagst, was ich eben für IFA ja auch schon anschnitt, wo wenn Wolken sind, du eben durch die Wolken fliegst und sehr oft über den Wolken fliegst und da sehr sicher fliegst, was Mid-Air-Collisions betrifft und was vielleicht Leitdistanzen betrifft. Hier ist es so, wir haben hier durch den großen Flughafen Frankfurt den Luftraum Charlie-Deckel. Ja. Das heißt, wir können erstmal nur 1500 Fuß, dann 3500 Fuß, dann 4500 Fuß fliegen und da knubbelt sich natürlich hier alles. Ja, insofern, manchmal darfst du gar nicht höher fliegen, da geht es aufgrund der Luftraumstruktur gar nicht und außerhalb von Corona-Zeiten ist es hier so busy, da kriegst du auch keine Durchfluggenehmigung durch den Luftraum Charlie. Zum anderen finde ich persönlich, muss ich sagen, aber das auch sehr, sehr schön, tief zu fliegen. Also ich unter 1000 Fuß darf man ja über Land nicht in Deutschland, aber ich finde, wenn man tief fliegt, dann sieht man auch was von unserer schönen Landschaft. Und sag ich mal, in USA oder Südafrika oder so, dass es gang und gäbe, in 500 Fuß durch die Gegend zu schrubbeln. Und das macht total Spaß und das ist total schön. Während wenn du schon 3500 Fuß oder so in der Preisklasse Crown fliegst, ein bisschen höher noch, ja, 3500 geht vielleicht noch für Airborg oder so, nehmen wir das mit den Flugschülern, aber wenn du 5000, 6000 Fuß, da ist die Erde schon ein bisschen entrückt, da siehst du gar nicht mehr so viel, vor allen Dingen, wenn die Sichtverhältnisse auch nicht so gut sind, also ich finde, die fliegen sehr schön, ich persönlich.
Gut, natürlich, klar, wie du gesagt hast, der Deckel von Frankfurt, das ist natürlich jetzt ein Argument. Corona-Zeiten gibt es viele, die jetzt durchdürfen, Midfield Crossing bekommen in Frankfurt. Ich glaube, von der DFS ist jetzt auch mal Notem rausgegeben worden, dass die Lotsen dann auch irgendwann gesagt haben, bitte jetzt nicht mehr anfragen nach einem Midfield Crossing, weil es hat dann zugenommen. Da hat sich dann Ja, ganz.
Ich weiß überhaupt nicht, von wem hier die Rede ist.
Das sind wahrscheinlich deine Mittwochsflieger gewesen.
Ja, ich war auch, glaube ich, 2-3 Mal dabei. Ja, und, aber es ist natürlich faszinierend. Ne?
Aber klar. Natürlich, also in 2.500 Fuß auch mal über die Landschaft zu fliegen oder in 3.000 Fuß ist auch schön. Aber also wenn ich längere Strecken fliege, von zum Beispiel von Berlin jetzt irgendwie runter in den Süden, nach Aschaffenburg zum Beispiel, wenn jetzt mein wenn der Flieger jetzt in die Werft muss, dann ist es so, dass ich dann schon Flight Level 8, 5, 9, 5 dann versuche einzunehmen, um dann bei längeren Strecken einfach, wenn was sein sollte, einfach die Zeit habe, Probleme abarbeiten zu können.
Ja, wenn da keine Wolken sind. Aber
richtig,
vielleicht noch eine Anekdote zum Tieffliegen, weil ich eben gesagt habe, 500 Fuß. Wir sind natürlich in einem sehr dicht, in einer dicht besiedelten Bundesrepublik. Da funktioniert das auch nicht. Da muss man auch ein bisschen nach Lärmschutz gucken und nicht über jedes Dorf da tief rüber brettern. Aber in Ländern, in denen eben mehr Platz ist, da ist es ein bisschen anders. Ich bin mal mit Südafrika in Einweisungsflug mit dem Fluglehrer und der sagte, ja, was fliegst du denn so hoch? Ich sage ja, ich fliege 500 Fuß Ground. Ja, das brauchen wir ja nicht. Komm, wir gehen mal runter. Und dann sind wir wirklich in 100 Fuß
das
über...
Das brauchen wir hier nicht.
Da sind wir in 100 Fuß über den Strand gebrettert. Ja, der hat gesagt, ja, nur wenn da Leute liegen, da musst du nicht direkt rüberfliegen. Aber das war selten, ja.
Und sehr aufmerksam.
Das hat riesig Spaß gemacht, natürlich.
Ja, klar. Nein, ich glaube auch einfach, am Ende sind solche Entscheidungen, in welcher Höhe fliege ich, sind ja ganz viele Aspekte, ne? Also Lärmschutz, Sperrgebiete, Trichter, Lufträume, Wetterbasis, all diese ganzen Dinge. Überhaupt, wie weit fliege ich, lohnt sich der Aufstieg, ne? Und der Abstieg, beziehungsweise auch natürlich diese ganze Thematik, wie bin ich überhaupt da unterwegs, will ich was sehen und beste Höhe, ich sag mal in Bezug auf Performance, Speed, mit Wind und so, also da gibt's ja ganz viele Faktoren, die einen am Ende zu einer Entscheidung bringen, wo bin ich am Ende unterwegs, ne? Und wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass je mehr Höhe ich habe, desto sicherer es am Ende eigentlich ist, theoretisch, aber das ist ja auch nicht der einzige Faktor, ne? Wie so vieles in der Fliegerei, ne?
Absolut.
Ich würde gerne mal deine Meinung hören zum Thema allgemein Flugverein im Jahr 2021. Will jetzt gar nicht zu viel über Corona sprechen, aber so deine Meinung, wo stehen wir da? Was ist so die Situation der Vereine? Du hast es eben auch mal so ein bisschen anklingen lassen. Jetzt speziell bei euch in der Region der Kampf um den Nachwuchs, weil ihr auch eine ganz, ich sag jetzt einfach mal, gesunde Konkurrenz bei euch auch habt. Aber so, was ist deine Meinung so, wo stehen wir eigentlich mit unserer Branche in Anführungsstrichen gerade? Was ist so dein Eindruck? Hat sich das verbessert? Hat sich das verschlechtert? Was sind so die wesentlichen Herausforderungen, die wir nach wie vor haben? Thema Damenquote hast du eben auch angesprochen. So einfach mal so ein bisschen so generell dein Eindruck.
Zu 2021 selber kann ich eigentlich gar nichts sagen. Wir müssen aber doch nochmal da muss das Corona-Wort doch nochmal fallen.
Also jetzt vielleicht nicht, nee. Vielleicht nicht zu sehr auf 2021,
also Zukunftsausblick,
so allgemein so ein bisschen, ich sag mal, wo stehen wir
doch
aktuell?
Doch nochmal angefangen mit dem Corona-Wort. Genau. 2020 hat jeder gedacht, das wird nichts dieses Jahr. Und nicht nur der DFS-Fliegerclub, auch alle umliegenden Vereine. Wir haben Mitgliederzuwachs, wir haben trotz Corona sehr, sehr viele Stunden geflogen. Ja, letztes Jahr hatten wir noch 3 Flugzeuge. Flugzeug war wegen einem Landeschaden, hat 3 Monate stillgelegen. Trotzdem sind wir über 800 Stunden geflogen mit den 3 Flugzeugen.
Wow.
Und
800?
Ja, über 800. Also das ist so, wir haben ja eine Flotte von 4 Flugzeugen, wir kooperieren aber mit dem Hessenfliegerclub Darmstadt. Unsere Mitglieder dürfen deren Flugzeuge noch nutzen und deren Flugzeuge, deren Mitglieder unsere. Wir teilen uns auch den Briefingraum. Also wir haben insgesamt, hat jemand, der bei uns Mitglied ist, eine Flotte von 8 Flugzeugen zurzeit zur Verfügung. Und unsere Flugzeuge, die kalkulieren wir mit 250 Stunden im Jahr. Also das muss ein Flugzeug in der Luft sein.
Das machen wir auch. Also kommt auch ziemlich bei uns auch genauso auf die Größenordnung raus. Aber die Erfahrung zeigt natürlich auch, dass die Luft gerade nach oben extrem dünn dann wird irgendwann.
Ja, das ist so. Aber wie gesagt, zu aller Überraschung, und das war übrigens, glaube ich, nicht nur in der Luftfahrt so. Meine zweite große Leidenschaft ist Segeln. Und ich weiß von meiner Segelschule hier in Frankfurt, dass die auch zeitweise gesagt haben, das brummt. Also da 2020 war einfach so ein Effekt, da hatten Leute plötzlich Zeit oder die konnten das Geld nicht für Reisen oder für andere Dinge ausgeben. Und die Hobbys haben sich dann intensiviert. Ob das jetzt weiterträgt in die Zukunft, das ist ein Thema, das wissen wir nicht. Aber ich sag mal, die allgemeine Situation in Vereinen, die ist so, und das ist auch wieder nicht nur auf Fliegervereine bezogen. Punkt 1, die Menschen haben weniger Zeit als früher. Punkt 2, ja, also es gibt ja heutzutage schon viele Menschen, die da müssen beide wirklich verdienen, um den Lebensunterhalt bezahlen zu können, den man heute im Allgemeinen hat. Die jungen Menschen haben auch viele Möglichkeiten. Also das alles Elektronische mit dem Internet und alles das, was es gibt, dazugekommen. Es gibt viele, viele neue Sportarten, die es früher überhaupt nicht gab, vor 30 Jahren oder so. Also die Menschen haben viele Möglichkeiten. Sie haben der Wettbewerb der Möglichkeiten, genau die Qual der Wahl. Und das da ist es schwer, jemanden für so ein Hobby wie Fliegen zu begeistern, wo man natürlich dranbleiben muss. Das wissen wir alle. Also sagen wir so, auf dem Fußball, auch wenn ich nicht gut Fußball spiele, kann ich auf dem Fußballplatz gehen, ein bisschen rumbolzen. Das geht beim Fliegen nicht. Man muss Scheine machen, man muss sich um die Theorie kümmern, man muss dranbleiben. Das ist also ein größerer Aufwand. Und ich glaube, dass viele Menschen den Aufwand auch scheuen, dass denen das zu aufwendig ist.
Ja. Und da möchte ich einmal ganz kurz einhaken, und das haben wir auch schon ein, zwei Mal besprochen, auch hier bei uns. Das finde ich ja immer so ein Gegensatz. Auf der einen Seite haben wir diese wahnsinnige Faszination vom Fliegen oder fürs Fliegen, beim Fliegen, wie auch immer. Und gleichzeitig dieser enorme Respekt, der dem gegenübersteht und so dieses, ich kann doch jetzt kein Flugzeug fliegen und so. Also das ist bei uns häufig, beobachte ich das ganz häufig, dass wenn wir teilweise Interessenten haben, die auch ziemlich für die Fliegerei brennen, es am Ende aber trotzdem nicht ins Cockpit schaffen. Und auch Geld spielt natürlich auch bei manchen eine Rolle, das ist keine Frage. Aber häufig ist es doch häufig einfach auch so ein bisschen so dieses, gerade genau das, was du sagst, also so dieses, ich muss Scheine machen, es ist eine, nicht eine Ausbildung, die nicht ganz ohne ist. Und ich glaube, der Respekt oder auch so ein bisschen dieses, das traue ich mir nicht zu am Ende, steht über sehr vielem.
Wobei es keine Raketenwissenschaft ist. Also jetzt mal platt runtergebrochen, Entschuldigung, dass ich das jetzt so platt ausdrücke. Es ist die Bewegung im dreidimensionalen Raum, die unglaublich schön ist. Es sind die wunderschönen Eindrücke, die man bei einem Sonnenaufgang, wenn man dann am Platz ist, erlebt. Das sind wunderschöne Momente, die man unterwegs erlebt. Also ich habe in meinem kleinen, kurzen Fliegerleben sowohl privat als auch beruflich so viele schöne Erlebnisse erlebt, was ihr mir bestimmt auch, wo ihr mir bestimmt jetzt auch zustimmen werdet. Das kann man, ja, davon zehrt man irgendwie ein Leben lang dann noch. Und dafür lohnt es sich, morgens um 4 aufzustehen. Dafür lohnt es sich, in die Bücher reinzugucken, zu büffeln. So wie du das gesagt hast, Peter, dass man eben nicht mal gerade kurz auf den Fußballplatz geht und da eben den Ball kurz kickt. Ja, das ist zeitintensiv. Da muss man Energie mitbringen. Da muss man Durchhaltevermögen mitbringen. Aber diese wunderschönen Momente, die man in der Fliegerei dann erleben kann, auch mit anderen Menschen zusammen, das ist, glaube ich, das Besondere, was es ausmacht. Für alles andere gibt's Mastercard.
Das ist absolut so, und das sind die Aspekte, viele Möglichkeiten, doch eine große Komplexität, die auch erkannt wird, wo nicht jeder bereit ist, dann so viel Zeit zu investieren. Und aber auch, was ihr gesagt habt, das müssen wir einfach ehrlich sagen, Fliegen ist nun mal nicht das billigste Hobby. Das ist sicherlich ein Hobby, ist nicht das einzige teure Hobby, was es gibt. Wahrscheinlich Golf oder ein Pferd zu haben oder ein Segelboot ist auch teuer, kostet auch richtig Geld. Aber es ist eben nicht etwas, was sich wirklich jeder leisten kann. Ich glaube, das wäre unehrlich, das zu
Das ist so.
behaupten.
Nein, das ist so. Aber du hast es genau richtig gesagt. Also es wäre auf der einen Seite unehrlich, oder mit falschen Tatsachen, Erwartungshaltungen, da, zu spielen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich auch dann bei uns auch so im Verein den Querschnitt von Leuten sehe und auf der anderen Seite, du hast es auch das hast du gerade gesagt, dieses, was machen andere Leute und was zahlen die teilweise, ist immer eine Frage der Prioritäten im Leben, ne? Aber natürlich, ist es am Ende nicht wirklich das
Nee,
günstigste
aber
Vergnügen
auf
der
jeden
Welt, ne?
Fall eins der schönsten. Ja,
Definitiv,
einer
definitiv.
meiner Freunde sagt
Und
immer,
vor
das
allen
ist das
Dingen,
Schönste, was du angezogen erleben kannst.
ja, das stimmt.
ja, den Spruch hatten wir auch schon ein paar Mal. Und ich finde auch, und was ich wirklich gut finde, oder was, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe eigentlich bei uns in der Community, ich sehe Leute eigentlich nur gehen, entweder gesundheitlich, alterstechnisch, durch sehr gravierende finanzielle Probleme, also ich sag mal Insolvenzen, Scheidungen oder sowas, wo es wirklich kracht auf einmal. Aber eigentlich habe ich noch nie jemanden gesehen, der gesagt hat, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Fliegerei. Also kenne ich irgendwie gar nicht. Also mag es vielleicht geben, aber das macht es für mich eigentlich aus. Wenn ich heute ins Cockpit steige, das ist irgendwie immer noch wie am ersten Tag, weil jeder Flug ist anders, jeder Platz ist anders, oder auch selbst wenn ich Plätze anfliege, wo ich schon ein paar Mal war, dann ist dann durch Wetter und überhaupt durch meine persönliche Stimmung ist alles wieder anders. Und ich finde, das ist schon eine Faszination, die es in wenigen Bereichen unseres
Ja,
täglichen Lebens so
absolut. Und
gibt.
ihr habt auch gesagt, und das würde ich auch hundertprozentig unterstreichen, dass man eben gemeinsam mit anderen was erleben kann. Ja, also ich habe auch persönlich eine ganze Menge Flüge gemacht, sei es private Familienbesuche oder geschäftlich oder so, wo ich alleine da drin saß im Flugzeug und das war für mich ein Transportmittel. Ich wollte nur irgendwo hin. Ja, das ist bei weitem nicht so schön, wie wenn du mit Fliegerkameraden irgendwo drin sitzt und sagst, so, jetzt fliegen wir mal beispielsweise an die Nordsee, auf die Inseln und machen das gemeinsam. Ja, und diese Freude da zu teilen und sich auch austauschen zu können. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied von den Fliegervereinen zu kommerziellen Flugschulen. Kommerzielle Flugschulen die bieten natürlich eine professionelle Ausbildung. Ich behaupte, der DFS-Fliegerclub, die Ausbildung ist genauso professionell, nur preiswerter. Aber eben, was machen wir am Anschluss? Ja, dass du hier Menschen dann nicht nur zum Fliegen gehst, deine Flugstunde gehst du wieder weg, machst du Prüfung, das war's und dann charterst du da vielleicht nochmal, sondern dass sich hier Menschen treffen, dass du Menschen kennenlernst aus ganz anderen Bereichen, dass du mit denen was teilst, dass du die besser kennenlernst, dass du Freundschaften schließt, dass du schöne Erlebnisse teilst. Wir machen Fliegerlager, wo wir uns treffen, ein paar Tage immer mal im anderen Platz. Wir machen Auslandsflüge. Wir haben jetzt einen Flug gemacht, aber das war erstmalig in diesem Jahr, weil wir mittlerweile viele IFA-Piloten haben, nur für IFA-Piloten in Begleitung von IFA-Fluglehrern, um auch mal bei ein bisschen schlechteren Wetter zu fliegen. Ja, natürlich gibt es einen Grillabend und einen Neujahrsempfang oder eine Weihnachtsfeier oder sowas. Und das ganze soziale Umfeld, das gehört einfach dazu. Und ich glaube, dass das wichtig ist.
Ja, definitiv ist das wichtig. Und es ist ja auch so überhaupt so, ich sag mal, die ganze, auch ein bisschen so das Thema Rolle des Ehrenamtes, was da so mit reinspielt, sich zu engagieren irgendwo für eine Sache, das spielt da rein. Und auch überhaupt, ich sag mal, so ein bisschen auch die Rolle der Fliegerei für die Gesellschaft, ne? Also das ist ja irgendwo, es ist für viele auch ein Sprungbrett nachher für den Beruf. Auch bei uns bilden wir viele im Bereich PPL aus, die nachher wirklich auch im kommerziellen Cockpit sitzen. Also das ist ja so, hat so viele Facetten, was viele auch so gar nicht sehen, ne? Und von daher, und da frage ich mich dann natürlich manchmal, ob so ein bisschen die Lobby stimmt. Wie würdest du das sehen? Also ich sag mal, man neigt ja immer dazu, sich selber so ein bisschen als den am schlechtesten Behandelten zu sehen. Aber ja, also Ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt nicht unbedingt leichter wird, ne? Also ich sag mal, mit solchen Sachen angefangen wie Probleme an Flugplätzen und drumherum, Lärmschutz, das ganze Thema Umwelt, Grün, wo wir jetzt nicht unbedingt so, ich sag mal, in erster Reihe vielleicht stehen als Flieger. Wie siehst du das?
Ja, du schneidest da ein wichtiges Problem an. Also das eine ist, was ist speziell für die Fliegerei? Und auch zu den goldenen Zeiten der Fliegerei in den 70er Jahren, vielleicht 80er Jahren, da war dann so, ja, das sind alles reiche Playboys, die fliegen da mit ihren Flugzeugen rum und so. Das haben viele in der Bevölkerung gedacht. Sicherlich nicht alle. Wir haben auch ganz viele Freunde, die das toll finden. Aber das war so ein gängiges Klischee. Das sieht man jetzt nicht mehr so. Aber natürlich, dass die Umweltthemen, insbesondere Lärmschutz, die spielen eine wesentlich größere Rolle. Ja, dass mehr Bevölkerungsteile als früher dann auch für die Kleinfliegerei sagen, ja, der macht da nur Lärm und der verschmutzt nur die Luft und so. Und
ein paar Reiche, die über uns rumfliegen. Ja.
Genau, und ich glaube, da müssen wir einfach noch besser werden. Wir haben natürlich Verbände, die Lobbyarbeit machen. Wir haben den DAEC, wir haben die AOPA, der DFS Liga Club ist in beiden Verbänden Mitglied. Aber ich glaube, was wir machen, das reicht noch nicht. Ja, wir müssen klar machen, dass wir auch was Gutes machen. Ja, es gibt viele gute Dinge aus der Fliegerei und das ist nicht nur eine Berufsausbildung, die vielleicht zur Lufthansa oder DFS führt oder zur Business Aviation oder zum Inselflugdienst, sondern das sind auch Flugplätze sind Biotope. Ja, das muss man auch, da denke ich, man muss auch mehr mit den Grünen und mit Umweltverbänden ins Gespräch kommen und denen mal das klarzumachen, dass wir große Gelände haben mit Grasflächen, wo seltene Tier- und Pflanzenarten gedeihen können, die woanders von dem nächsten Gewerbegebiet kaputt gemacht werden.
Das ist definitiv so. Die Diskussion Beispiel haben wir versucht hier auch, ja, auch in Bielefeld, ne? Die Bielefelder Senne. Das ist genau hier auch schon mal Thema gewesen. Ne?
Weil und dass wir auch sagen, guck mal, es gibt viele Arten Fliegerei, wie was ich Brandentdeckung oder solcherlei Dinge, die gesellschaftlich sinnvoll sind oder so. Oder der DFS Fliegerclub, also noch BFS Fliegerclub war in den 60er, 70er Jahren, da haben die mal für den ADAC mit der Cessna mal an der Autobahn die Verkehrsstaus durchgegeben. Ja, also wir müssen das, was die Fliegerei im Positiven auch ausmacht, glaube ich, mehr herausstellen. Auch
mehr dieses transportieren,
Thema, ja. Innovationen oder so. Wir transportieren da nicht genug, weil, sag ich mal so, ich liebe die Natur, deswegen auch, und Natur und Fliegen, das geht für mich persönlich zusammen und ich weiß, für viele meiner Fliegerkameraden auch, ja, wir sind alle begeistert von der Natur, egal ob du in den Alpen rumfliegst, über dem Mittelgebirge oder übers Wattenmeer, und ich glaube, wir sind auch ein bisschen Naturschützer, also ich bin jetzt nicht bei der Grünen Partei, aber ich habe für viele Dinge, die die Natur beschützen, da habe ich große Sympathien und ich glaube, wir müssen mehr mit in der Zukunft mehr ins Gespräch kommen und mehr die positiven Aspekte rausarbeiten. Und da tun wir vielleicht noch nicht genug oder nicht mit der nötigen Sensitivität oder vielleicht, ich weiß nicht. Das dürfen wir vielleicht auch nicht allein den Verbänden überlassen und sagen, naja, die Verbände machen das schon.
Das wollte ich gerade sagen. Also wir, ich glaube, das fängt ganz klein an bei jedem Piloten. Ich zum Beispiel mache das, wenn ich am Platz bin und ich jetzt nicht wirklich in Superzeitnot bin und da steht jemand rum am, ich sag mal, auf der Bank und Vater mit Sohn und gucken ganz interessiert, dann gehe ich da häufig mal hin und frage, Mensch, wolltest du dich mal reinsetzen oder so, ne? Und dann holt man die rüber und kommt direkt ins Gespräch und baut auch so ein bisschen erstmal überhaupt diese Hürde ab, ne? So nach dem Motto, Mensch, was machen die da und überhaupt. Und ich meine, die gehen nach Hause und sagen, Mensch, war super, der Kleine hat im Cockpit gesessen und das wirkt ja nach. Ne? Also,
ja. Und also wir müssen da alle dran arbeiten an diesen Themen.
Definitiv.
Jedes Vereinsmitglied, jeder, der die Fliegerei liebt. Und das andere gesellschaftliche Thema ist aber auch eben das Ehrenamt. Ne? Wir können Vereine, und das ist auch jetzt nicht speziell für Fliegervereine, wir brauchen Ehrenamtler. Und das hat in Deutschland eine ganz große Tradition. Und für mich haben, und auch das müssen wir mehr rausstellen, die Vereine, die haben eine gesellschaftliche Rolle. Ja, wir sind Integratoren. Ja, im Fußballverein, da spielen Türken und Afrikaner oder Menschen türkischer, afrikanischer, deutscher und skandinavischer und was weiß ich für Herkunft, die spielen da zusammen. Die sehen auch, der andere ist kein Böser. Die freunden sich an. Auch da entstehen Freundschaften. Genau wie in Fliegervereinen und so. Und Vereine haben eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Aufgabe in der Integration. Für die Bildung, überlegt mal, wie viel Bildung wir in der Fliegerei bieten, auch an Kenntnissen, die weit über die Fliegerei hinauswirken.
Das ist das, was ja. ich immer sage.
Ja. Und auch zum Beispiel Gesundheit. Ja, jemand, der im Segelflugverein ist, da im Besonderen noch mehr als in einer recht individuellen Motorfliegerei, der ist draußen, der ist an der frischen Luft, der ist mit anderen jungen Menschen zusammen, der lernt was für sich, der gewinnt eine Zufriedenheit, ein Selbstbewusstsein, der lungert nicht mit Drogen auf der Straße rum. Und diese Sachen, die sind wichtig. Teamwork lernen wir da, genau. Ja, und deswegen die Fliegervereine, aber auch alle anderen Vereine, ist eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Komponente für mich.
Interkulturelle und zwischenmenschliche Intelligenz zu lernen. So könnte man es, glaube ich, zusammenfassen nochmal, wie du gesagt hast.
Ja, absolut. Ne, und wir sehen auch wieder mit den Ehrenämtern, im DFS Fliegerclub ist es so, der Finanzchef und ich, wir sind verantwortlich eingetragen im Vereinsregister, weil das ein großer Aufwand ist. Aber wir haben natürlich insgesamt 8 bis 10 Funktionäre, die sich darum kümmern, dass der Verein laufen kann. Ja, und da entsteht Teamwork. Ich glaube, dass ich in meinem Leben auch über Ämter in Vereinen, nicht nur im Fliegerverein, schon Kenntnisse erlangt habe und Fertigkeiten und Fähigkeiten, die wieder auf mein Berufsleben oder auf mein Privatleben zurückgespiegelt haben. Also das ist auch eine Lehranstalt, sowas, sich da zu engagieren.
Ja, definitiv. Und wie gesagt, es ist einfach auch unter ganz vielen Aspekten auch eine Bereicherung für das einfach, ich sage einfach mal ganz platt, das ganz normale Leben. Ne? Also du lernst da Leute kennen, das hast du eben schon gesagt, viele interessante Leute. Die Fliegerei selber bringt dich in Situationen, die du vorher nie kanntest, die dich auch, ich sag mal, irgendwo wachsen lässt. Das finde ich auch immer so einen ganz wichtigen Aspekt dabei, neben der fliegerischen Fertigkeit. Und ich glaube, das sind einfach auch so Dinge, die es am Ende einfach auch so interessant machen. Ne?
Genau so ist das. Also das auch die Bodenarbeiten, die gehören zum Fliegerverein dazu und nicht nur die schönen Flugerlebnisse. Ne? Und ja, und wenn wir ansonsten in die Zukunft blicken, ich glaube, dass wir eine gute Zukunft haben, auch vielleicht durch neue Technologien im Flugzeug, die uns das ermöglichen. Wenn ich mal 30, 40 Jahre zurückblicke in die Anfangstage meiner Fliegerei.
Kein iPad.
Da war, da hatte man eben kein GPS, wo man immer sehen konnte, wo man ist. Da hat man wild gepeilt und kein iPad und auch nicht die Möglichkeit, hier ständig mit dem Laptop eine Flugberatung oder eine Wetterberatung. Also da hat sich enorm viel entwickelt an Möglichkeiten und auch an Vereinfachungen. Und insofern, ich blicke auch positiv in die Zukunft, ja. Auch für die General Aviation. Aber wir müssen, das geht ist kein Selbstläufer, Zeit, ja. Sondern wir müssen selber auch etwas dafür tun. Ja, es gibt so einen Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und sag ich mal, wir haben Herausforderungen. Ja, das ist einerseits die Digitalisierung. Ja, das ist so ein bisschen auch so ein Mysterium. Ja, die Digitalisierung. Aber nichtsdestotrotz, neue Technologien ermöglichen uns so manches und vereinfachen uns so manches. Und wir sprachen ganz am Anfang, was haben wir denn in dem Cockpit für Geräte drin? Ja, auch da kann man nicht stehen bleiben. Man kann aber auch eigentlich nicht stehen bleiben bei den alten Motoren.
Ja, die sind also gut abgehangen.
Die sind toll und Lycoming und Conti, die tun es viele Jahre und die sind robust. Die werden sicherlich noch eine Zeit bestehen, aber auch da müssen wir uns weiterentwickeln. Wir brauchen neue, umweltfreundlichere Kraftstoffe. Also der erste Schritt war jetzt UL91, ja, aber wir brauchen auch noch weitere breitflächige Kraftstoffe. Und ich denke, dass innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums vielleicht auch für Vereine, die ersten Elektroflugzeuge für die Schulung am Horizont sind. Ja, leichte Zweisitzer, mit denen man mal eine Stunde Platzrundengeräuscharm fliegen kann. Und diese Wege, die müssen wir einfach mitgehen, weil, sag ich mal, die Herausforderungen, die dürfen wir nicht ignorieren. Die Menschheit hat große Herausforderungen. Ja. Zuvorderst Frieden. Da sorgen wir mit der Fliegerei für Verständigung. Auch das kann man vielleicht noch mal mehr ausstellen. Ja, dass wir Fliegerfreunde haben eben in Frankreich und in den USA und dass wir grenzübergreifend sind und uns da gut verstehen. Aber eben auch das ganze Thema Umwelt und Klima, das ist ein Thema, den dürfen wir uns nicht verschließen. Da müssen wir einfach auch mitgehen. Und dann, glaube ich, kann man auch Leute überzeugen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick unsere allerersten Freunde sind und die erst mal den Lärm sehen, den wir ja durchaus machen oder so. Ich persönlich glaube da, wenn man sieht, Flugplätze, die schließen, das hat oftmals eher was mit Immobilien zu tun. Unternehmen, die das Gelände gerne haben möchten, um da ein Gewerbegebiet draus zu machen, ja, die sind teilweise viel gefährlicher als ein paar Bürger, die sagen, ja, die machen da aber viel Lärm.
Als ein paar Nachbarn mit zu viel Zeit, ja. Ja, ja. Nein, das denke ich auch. Und ich, wie eben schon auch festgestellt, ich glaube, da braucht es jeden Einzelnen, der irgendwo auch so ein bisschen diese ganzen Themen, die wir jetzt gerade zum Schluss auch hatten, auch wirklich ständig auch vor sich hat und selber versucht, in seinem täglichen Fliegerleben da im Grunde auch entsprechend zu handeln. Und am Ende, glaube ich, geht es dann halt auch auf. Und ich sehe das ganz genauso. Wir haben technologisch schon einen Riesenschritt gemacht, was da passiert ist in den letzten Jahren. Und das ist sicherlich noch lange nicht das Ende. Und da werden noch weitere viele, viele interessante Dinge passieren, die das Fliegen ja zum Beispiel wahrscheinlich am Ende auch günstiger machen werden. Das muss man ja auch mal sagen. Also wenn die Elektrofliegerei, wo wir übrigens gerade eine Sendung in Vorbereitung haben, wenn das wirklich mal am Ende wirklich spruchreif wird, glaube ich, wird das auch zu einer Kostenreduktion führen, ne? Weil es eine deutliche Vereinfachung der Technik ist und das hat auch alles auch ganz nützliche Aspekte, so oder so am Ende.
Ja, es muss quasi gewissermaßen noch einfach sein. Leicht und einfach und entstaubt. Sag ich mal, das Beispiel ist die Ultraleichtfliegerei. Ja, das ist eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Die Fliegerei mit Kleinflugzeugen Delta Echo, ja, da sind die goldenen Jahre vorbei, aber wir haben in dieser Zeit seit den 90er Jahren tausende Ultraleichtflugzeuge dazu bekommen, weil es einfach kostengünstiger ist, vielleicht auch, weil es umweltfreundlicher ist, weil es einfacher ist, dort einen Schein zu bekommen. Und das sind sicherlich wichtige Aspekte.
Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die Flugvereine dadurch vielleicht noch mal mehr Zulauf auch bekommen, wenn man das elektrische Fliegen langsam in die Vereine auch etabliert.
Ja, definitiv. Zumindest, wie Peter sagt, vielleicht wirklich auch als erstes im Bereich der Ausbildung für Platzrunden, weil es da die größten, ich sag mal, Synergie und positiven Mehrwerteffekte hat. Das ist sicherlich ein Thema.
Ein wirklich schönes Schlusswort, Peter. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich darf mich an der Stelle bei dir erstmal ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über den DFS in Egelsbach zu sprechen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Von unserer Seite wünschen wir dir, dem Verein, den Mitgliedern der DFS alles erdenklich Gute. Always many happy landings, wie es bei uns immer so schön heißt in den Folgen. Wir möchten gerne noch einen Ausblick auf unsere Shownotes geben.
Ich darf mich auch bedanken bei euch. Danke für die Einladung. Danke, dass ich so viel erzählen und mich unterhalten durfte mit euch. Das hat ganz viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Ja, uns auch. Wirklich sehr, sehr schöner Einblick über euren Verein, auch über deine ganz persönliche Geschichte und Rolle und auch so ein bisschen die Situation auch in Egelsbach, dem geschäftigsten allgemeinen Luftfahrtplatz in Deutschland. Und war auf jeden Fall sehr, sehr kurzweilig, sehr interessant. Ja, alle Informationen wie immer auch in den Shownotes. Ein paar Links auch zu eurem Club und Egelsbach und alles, was da so dran hängt, was wir so finden können, wo wir glauben, es hat einen gewissen Informationswert, findet ihr dort. Natürlich auch die Empfehlung, uns zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr keine Folge. Ihr könnt auch mal bei uns auf unserer Website vorbeischauen. Die haben wir jetzt quasi, ich glaube, wirklich ganz gut am Start. Da hat der Johann viel, viel gemacht. Johann im Hintergrund, vielen, vielen Dank. Und das wird jetzt auch so langsam eine ganz gute Informationssammlung.
Ja,
und ja, heute ist Mittwoch, wo wir gerade aufnehmen. Das heißt, wir sind gleich noch im, ist jetzt Echtzeit, es ist 21.23 Uhr. Das heißt, wir gehen jetzt gleich noch mal ein bisschen an die Fliegertheke, die virtuelle im Clubhaus. Und wenn ihr das hört, wir veröffentlichen ja auch immer am Mittwoch. Das heißt, wenn ihr das hier hört, könnt ihr abends auch gerne mal vorbeischauen. Den Link dazu auch immer auf Facebook, Telegram und allen anderen Kanälen irgendwo. Wenn ihr mögt, wir würden uns freuen. Schaut mal rein. Ist immer eine ganz wachsende, interessante Runde. Und ja, wir freuen uns für eure Aufmerksamkeit. Freuen uns über eure Aufmerksamkeit. Halt, stopp. Wir freuen uns über eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank.
Jetzt.
Und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut. Always many happy landings. Tschüss.
Bis dann. Ciao, macht's gut.